Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Runde 1 in den NHL Playoffs 2026 und die zweite Serie der Western Conference, auf die ich schaue, das ist die zwischen der Colorado Avalanche und den Los Angeles Kings. Die Avs bekanntermaßen das beste Team in der regulären Saison. 55 Siege, 16 Niederlagen, 11 Mal einen Extrapunkt sind 121 insgesamt. Das ist neuer Franchise-Rekord. Das ist Platz 1 in der Central, Platz 1 im Westen und Platz 1 die President's Trophy in der National Hockey League. Auf der Gegenseite die Los Angeles Kings mit nur 35 Siegen. Das sind 20 insgesamt weniger, 27 Niederlagen, 20 Mal einen Extrapunkt mitgenommen. Auch nur 90 Punkte. Bedeutet Platz 4 in der Pacific, der zweite Wildcard-Platz im Westen, Platz 8 im Westen insgesamt. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu den nur 90 Punkten. Das ist Platz Nummer 20 in der NHL. Also nur nochmal, um das einzuordnen. In der Eastern Conference hätten sich einige andere Teams qualifiziert vor den Los Angeles Kings. Die New York Islanders sind zu nennen. Die Columbus Blue Jackets sind da zu nennen. Die Detroit Red Wings sind zu nennen. Die Washington Capitals haben mehr Punkte gehabt als die Los Angeles Kings. Also eine ganz, ganz besondere Situation, dass ein Team mit so wenig Punkten überhaupt die Playoffs erreichen kann. Der direkte Vergleich zwischen den beiden Teams, es ist die dritte Serie insgesamt. 2001 und 2002 gab es diese Serie schon einmal. Beide gingen über 7 Partien. Das lag aber auch daran, dass die Avs vor allem 2002 so ein bisschen den Killerinstinkt haben vermissen lassen in den ersten Runden und dann eben am Ende auch im Finale der Western Conference. Der direkte Vergleich in der jetzigen Saison, der spricht auch eindeutig für das Team aus Denver. 3 Spiele, 3 Siege, 4-1, 5-2 und 4-2. Nicht einmal konnte Los Angeles mehr als 2 Treffer erzielen gegen die Avalanche. Also auch das da schon mal so ein kleines Vorzeichen. Die Statistiken, die normalen, da hat Colorado den besten Angriff und die beste Abwehr gehabt. Die Kings in der Offensive nur Platz 29. Bei der Abwehr immerhin noch Platz 8, das heißt aber auch im Durchschnitt ein halbes Tor pro Partie mehr, beziehungsweise wenn man es dann umrechnen möchte, jedes zweite Spiel kassiert Los Angeles ein Tor mehr als die Avs. Dann die Special Teams, das ist das Einzige, was so ein Stück weit Hoffnung machen könnte, zumindest das Powerplay, denn da sind sie beide nicht besonders gut über die Saison gesehen. Colorado 17,1%, das ist Platz 27 und die Kings 17%, genau Platz 28. Nur muss man an der Stelle auch dazu sagen, dass die Avs seit der Trade-Deadline zumindest 21,4% im Powerplay haben und die Kings sind unter 17%. Das heißt, Colorado hat sich etwas verbessert, unter anderem auch, weil Nazem Kadri da mit jetzt im Line-Up ist. Und zum Beispiel auch Nikola Ra. Und bei den Kings ist zwar Tammy Panarin natürlich gekommen in den Kader, aber der hat im Powerplay bisher auch noch keinen wirklichen Effekt gehabt. Bei den Advanced Metrics sieht es ähnlich aus. Corsi-Wert Colorado auf 2, die Kings auf 8, das ist immerhin noch ganz gut. Bei dem Expected Goals Vorwert die Avalanche auf 1, die Kings auf 7. Goals for, Avs auf 1, die Kings auf 12. Die Fangquote, da sind sie wieder sehr, sehr ähnlich. Colorado, die beiden Goalies mit der besten Fangquote bei 5 gegen 5, 92,2%. Und die 91,7% der Los Angeles Kings sind die zweitbeste. Insgesamt also da zumindest auf Augenhöhe. Bei den Schüssen, die Avs wieder abschlussstärker Platz 13, was die Schussquote betrifft, und die Los Angeles Kings im Prinzip so wie in der Offensive auch weit hinten, Platz 27 mit 8,41% bei 5 gegen 5. Die Advanced Metrics, das zur Info, sind immer bei 5 gegen 5 zu nennen. Die individuellen Zahlen, die Scorer, Forwards, defensive Spieler und so weiter. Da hatte Adrian Kempe die meisten Punkte für die Los Angeles Kings. 73 waren 36 Tore, hat er immerhin erzielt. Quinton Byfield dann aber als zweitbester Scorer, und das ist kein Druckfehler oder irgendwas anderes, der zweitbeste Scorer bei den Los Angeles Kings hatte 49 Punkte. Also muss man schon mal einmal sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Der beste Scorer 73 in 81. Und der zweitbeste 49 Punkte in 79 Partien. Kempe mit 36 Toren, der beste Torjäger. Dann haben sie noch zwei Spieler, die 20 oder mehr Tore erzielt haben. Byfield und Laferrière. Und dann gibt es insgesamt 2, 4, 6 nur, die zweistellig getroffen haben. Natürlich muss man dazu sagen, dass Kevin Fiala nach seiner schweren Verletzung bei Olympia nur 56 Partien absolviert hat. Er hatte 18 Tore, also hätte man schon erwarten können, dass er mindestens die 20 schafft, vielleicht sogar, wenn es noch gut läuft, Richtung Saisonende die 30. Aber das war es dann auch schon. Das heißt also, man sieht schon deutlich, dass die Offensive der Los Angeles Kings nicht wirklich gut ist. Dazu kommt, dass im Grunde der einzige Verteidiger, der in irgendeiner Form offensiv mit unterstützt hat, das war Brent Clark, der hat 8 Tore gemacht. Danach kommt Drew Doughty mit 5. Also diese Zahlen, wenn ihr jetzt gleich die Fs hört, das ist schon sehr, sehr schlecht, muss man sagen, im Vergleich zum Rest der Liga. Und wie gesagt, so ein bisschen ein kleines Eishockey-Wunder, dass die Los Angeles Kings mit dieser Offensive in irgendeiner Form etwas mit den Playoffs zu tun haben. Auf der Gegenseite die Colorado Avalanche, wenn wir da jetzt erstmal auf das Scoring schauen. Sie haben Nathan MacKinnon mit 127 Punkten, 53 Tore bedeuten die erste Rocket Richard Trophy für ihn. Bester Torjäger der gesamten NHL. Dazu kommt noch Martin Nečas, der zweite 100-Punkte-Scorer bei den Avs. Auch er hat 38 Tore gemacht. Brock Nelson, der dritte, der über 30 Treffer erzielt hat. Also das ist schon mal sehr, sehr gut. Dazu noch drei Spieler, die 20 oder mehr Treffer erzielt haben. Und dabei ist mit Cale Makar ein Verteidiger, ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, wie viele Tore die Verteidiger der Kings haben, aber gefühlt hat Makar alleine so viel wie die der Los Angeles Kings. Also das schon mal ein richtiger Unterschied. Und zu diesen 6 kommen dann noch 5 weitere Spieler, die auch zweistellig für die Avs getroffen haben. Nichushkin zu nennen, Landeskog, Burns, Olofsson, Jack Drury ist mit dabei. Also da sehr, sehr viel Offensive bei der Colorado Avalanche und eben natürlich auch in der Spitze sehr, sehr gut. Das haben sie früher immer auch gehabt. MacKinnon, Rantanen war das dann und Makar auch mit dazu. Aber jetzt eben gut, Rantanen ersetzt du durch Martin Nečas, das ist klar. Aber Brock Nelson, Lehkonen eben auch wieder, und der hat auch nur 70 Spiele gemacht. Also wenn er 82 macht, ist das auch eher Mitte 20. Das ist schon sehr, sehr gut und sehr ausgeglichen auch eben, was die Colorado Avalanche da hat. Landeskog hat auch nur 60 Spiele absolviert. Also ja, wir reden bei den Kings auch über Verletzungsprobleme, über Spieler, die nicht die komplette Spielzeit zur Verfügung standen. Aber das war bei den Avs, bei dem ein oder anderen Akteur auch der Fall. Und man muss natürlich auch dazu sagen, hinten Nazem Kadri, der hat nur 16 Spiele absolviert. Auch nochmal ein Faktor, jemand, der da sicherlich dann auch die Offensive mit verstärken kann. Wenn wir uns die Reihen anschauen bei den beiden Teams, dann fällt natürlich auf, dass da ebenfalls vorne diese geballte Offensivpower bei der Colorado Avalanche ist. Die erste Reihe mit Nathan MacKinnon als Center, mit Martin Nečas auf dem Flügel, mit Arturi Lehkonen auf der anderen Seite. Das ist eine der besten Reihen der NHL. 200-Punkte-Scorer, 53 Tore MacKinnon habe ich erwähnt. Und Lehkonen ist einer, der da sehr, sehr wichtig ist für diese Reihe. Und wenn der gesund ist, dann ist das auch eine der am schwersten zu bespielenden Reihe der NHL, denn McKinnon und Natchez, also McKinnon einmal mit seiner Geschwindigkeit und dem Stickhandling, Natchez ist auch sehr, sehr schnell, auch Stickhandling exquisit, und Lehkonen ist genauso dieses Schweizer Taschenmesser mit dazu. Der ist defensiv unglaublich gut, also kann im Forecheck dann auch andere Reihen unter Druck setzen. Und er ist jemand, der vorm Tor richtig gerne arbeitet, da auch Pucks abfälscht, einen Screen setzt und so weiter. Also eine nah an der Perfektion sich ergänzende Kombination von drei sehr, sehr guten Spielern und eben entsprechend wirklich schwer zu bespielen. Und im Gegensatz zu den letzten Jahren haben sie dahinter weiterhin auch sehr, sehr gut besetzte Reihen. Brock Nelson in der zweiten, ich habe es erwähnt, über 30 Tore. Dazu Nichushkin und Parker Kelly. Da ist es jetzt so, dass es vielleicht nicht so schnell ist, was die drei zeigen, aber es ist sehr physisch und defensiv unglaublich gut. Das ist vielleicht auch sowas, ich will nicht sagen die Shutdown-Reihe, weil ich glaube, dass zum einen Jared Bednar oft die Tendenz hat, dass er sagt, es ist mir egal, ob da die gegnerisch beste Offensivreihe steht. Ich stelle die Reihe dagegen, die ich hinstellen will und nicht, weil es irgendein Matchup sein muss. Also manchmal ist er auch, vielleicht finde ich, so ein bisschen übertrieben bockig, wenn wir dann, denke ich, eher in den nächsten Playoff-Runden nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber hier ist es jetzt so, Kelly, Nelson und Nichushkin, auch wieder, ich habe es erwähnt, also Lehkonen ist eklig zu bespielen als Gegner, weil er schnell ist, weil er eben auch gut mit dem Stock arbeitet. Nichushkin ist dazu auch noch riesig, das heißt, er hat auch noch Reichweite ohne Ende, verdeckt auch Sichten, Passwege, eben auch wieder jemand, der gerne vom Tor ist, genauso wie Nelson. Kelly auch sehr, sehr physisch. Karrieresaison, der hat sich reingearbeitet als jemand, der zwischendrin vielleicht auch in Gefahr war, gar nicht mehr in der NHL zu spielen. Über 20 Tore gemacht, auch das eine ganz, ganz besondere Karriere, sich einen guten Vertrag jetzt erspielt. Also auch eine sehr, sehr gute zweite Reihe. Und wenn man dann denkt, naja gut, jetzt fällt es ja irgendwo so ein Stück weit ab, dann kommt die dritte, da spielt Nazem Kadri. Jetzt muss man dazu sagen, bei Kadri ist ein kleines Fragezeichen, der hat sich an der Hand, am Finger verletzt vor ein paar Wochen. Da hieß es, er sollte noch spielen vor Beginn der Playoffs, das hat er nicht gemacht. Könnte also sein, dass er jetzt zu Beginn der Serie gegen die Los Angeles Kings ausfällt. Vielleicht schonen sie auch ihn dann ein Stück weit, vielleicht gucken sie auch, okay, wie läuft denn die Serie, führen wir schnell 2-3-0, vielleicht dann ist es nicht unbedingt notwendig, dass man einen Nazem Kadri dann auch in der Serie einsetzt, das könnte ich mir vorstellen, dass sowas passiert, aber ansonsten, wenn das Line-Up da ist, Nazem Kadri auf der dritten Center-Position ist normalerweise jemand, den du auch gut auf die zweite setzen kannst, übrigens auch eine Möglichkeit, viel, viel zu kombinieren. Dazu in der Reihe Landeskog, der Mannschaftskapitän, unglaublich wichtig für die Avs. Der Rekord mit ihm super gut. Ohne ihn waren sie, glaube ich, ein 50-50-Team, wenn überhaupt. Dazu noch Nicola Roy, der auch als Center agieren kann. Auch das ist eben etwas, wenn man sich jetzt das Lineup anguckt. McKinnon, Nelson, Kadri, Nicola Roy und Jack Drury aus der vierten Reihe. Ross Colton kann, glaube ich, auch ganz gut Center spielen. Also sie haben 4, 5, 6 Spieler, die sie in der Mitte einsetzen können. Unglaubliche Tiefe da, und das wird etwas sein, was auch dann wieder wahrscheinlich in späteren Runden auch nochmal ein Vorteil sein wird. Jetzt sowieso gegen die Los Angeles Kings, also Kadri, Ra und Landeskog als dritte Reihe sehr, sehr stark. Und die vierte habe ich erwähnt, Drury, Ross Colton, Logan O'Connor. Logan O'Connor auch zurückgekehrt jetzt endlich zum Ende der Saison auf seine Position, wobei der vorher auch, er hat mal dritte Reihe gespielt, hat glaube ich auch zwischendurch mal Center gespielt, auf jeden Fall dritte Reihe gespielt, eher jemand, der vielleicht im Penalty-Killing auch dann das ein oder andere Short-Ended-Goal erzielen kann, hat letztes Jahr das ganz gut gemacht, die Saison auch aufgrund der Verletzung jetzt noch nicht. Also ein Line-Up, wo es wenig bis vielleicht, ja, ich würde sagen wenig, gar keine Schwächen gibt es bei keinem Team, aber es gibt sehr wenige Schwächen im Lineup der Colorado Avalanche. Natürlich immer die Frage, wie gesund sind sie, aber ansonsten müssten die vorne bei den Forwards einen Vorteil gegenüber allen Teams der NHL haben. Es ist ja nicht umsonst so, dass sie den besten Rekord in der Liga haben. Also die Forwards sind schon das Beste mit, was die NHL zu bieten hat. Die Verteidigung, ja, da kommen wir gleich zum ersten Verteidigerpaar. Devon Taves, Cale Makar. Makar wieder eine Saison, in der er die Norris Trophy gewinnen kann. Gibt andere, die auch sehr, sehr valide Cases da haben. Aber auf jeden Fall einer der besten Verteidiger. Und vor allem, was man unterschätzt in den Playoffs, da ist immer noch mal so ein Schalter, wo er auch defensiv noch mal ein bisschen was draufsetzt. Offensive ist immer gut bei ihm im Normalfall. Er hat zwischendrin mal auch im Powerplay nicht so besonders gut getroffen, aber die Ansätze sind da. Er arbeitet sich Chancen, er arbeitet auch seinen Mitspielern Chancen. Und es ist so, dass man sagen muss, in den Playoffs ist er dann auch defensiv sehr, sehr fokussiert, macht weniger Fehler im Normalfall. Das eben etwas, was man erwarten kann. Taves zwischendurch verletzt, jetzt mittlerweile aber auch wieder gut. Und da war übrigens auch sehr interessant, McCarr war zum Schluss auch mal ein paar Spiele ausgefallen, angeschlagen. Da hat Taves mit Nolinsky gespielt. Das kann auch eine Möglichkeit sein, dass im Verlaufe einer Serie, im Verlaufe eines Spiels sogar, dann Jared Bednar auch dort eben seine Verteidigerpaare durchtauscht und sie da eben dann ja mal andere Kombinationen einsetzen. Zweite Verteidigerpaar, Brent Burns, der ist 41, da muss man abwarten, wie er das Tempo mitgehen kann. Da gab es in den letzten Jahren immer mal wieder Probleme, speziell später in den Playoffs, wenn es zum einen so war, dass er eben dann vielleicht auch müder war und wenn sich die Gegner ein bisschen auch auf seine Tendenzen eingestellt hatten und kleine Schwachstellen gefunden haben. Aber da war es auch meistens so, glaube ich, bei den Carolina Hurricanes, dass er eben im ersten Verteidigerpaar gespielt hat. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Dazu Josh Manson, der war auch angeschlagen die letzten Tage. Da ist allerdings die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, höher als bei Nazem Kadri, dass er in Spiel 1 mit eingesetzt wird. Dann das dritte Verteidigerpaar, Brad Kulak, Sam Malinsky. Malinsky habe ich erwähnt. Ich sage mal, so ein bisschen ein kleiner McCarr-Klon. Nicht ganz so gut, was die Qualitäten betrifft, gar keine Frage. Aber trotzdem auch wieder ein Spieler, der die Offensive gut mit unterstützen kann. Da haben die Avs mit Taves, McCarr und Malinsky drei sehr gute. Auch Burns kann das teilweise machen. Und das ist auch schon teilweise eben ein Unterschied gegenüber anderen Teams. Aber auch wieder sehr großer Unterschied gegenüber den Los Angeles Kings. Dazu Brad Kulak, der auch oft kritisiert wurde, auch von mir in den letzten Jahren bei den Edmonton Oilers. Aber da war natürlich das Problem, er hat halt im zweiten oder glaube ich teilweise sogar im ersten Verteidigerpaar gespielt und da gehört er nicht hin. Im dritten Verteidigerpaar, sheltered minutes, also das heißt, er spielt nicht unbedingt gegen die besten Reihen dann des Gegners, dann ist das okay. Da müssen die Fs natürlich auch immer aufpassen, dass sie das entsprechende Matchup wählen. Aber wie gesagt, auch wenn Jared Bednar manchmal nicht die Tendenz hat, er hat aber in den Serien immer erstmal die Möglichkeit, sich sein Matchup zu suchen, weil die Avs, wenn sie denn immer weiterkommen, bis zum Stanley Cup Finale Heimrecht haben. Also da ganz, ganz großer und ganz, ganz klarer Vorteil. Die Torhüterposition, das ist vielleicht bei beiden Teams so das Interessanteste, worüber wir reden können. Bei den Avs sind da die beiden Wedgies, Scott Wedgwood und Mackenzie Blackwood. Und das ist eine interessante Konstellation, weil eigentlich Mackenzie Blackwood derjenige war, der als Nummer 1 vorgesehen war, letztes Jahr und eben dann auch in diese Saison. Der war aber angeschlagen des Öfteren, hat 39 Partien gemacht, 23 davon gewonnen, aber 10 verloren. Hört sich jetzt nicht so viel an, aber sind schon mal einige mehr als Scott Wedgwood. Der Gegentorschnitt 2,51, die Fangquote 90,4. Das ist grundsätzlich erstmal von den Zahlen eher solide und auch nicht so wirklich überragend. Sein Kollege Scott Wedgwood, der hatte in 45 Partien 31 Siege. Der hat den besten Gegentorschnitt der NHL, beide zusammen übrigens auch. Also die haben die Jennings Trophy, ist es meine ich dann, gewonnen als bestes Torhüter-Duo. 2,02 nur der Gegentorschnitt von Scott Wedgwood. 92,1% die Fangquote, also sehr, sehr gut. Aber man muss eben auch sagen, das ist so ein bisschen eine gefährliche Konstellation. Wenn wir übrigens auf Goal Save Above Expected dabei noch schauen, Scott Wedgwood mit plus 23,1, Mackenzie Blackwood plus 8,3 und Wedgwood ist der fünftbeste Torhüter in der NHL und in der Western Conference derjenige mit dem besten Goals Save Above Expected Wert. Und ich schaue mal gerade, wer denn der nächste in der Western Conference ist, der in den Playoffs ist. Ist erstaunlich. Ich glaube, da kommt ihr nie drauf. Da machen wir jetzt eine Trivia-Question drauf. Welcher Torhüter, der mit seiner Mannschaft in den NHL Playoffs 2026 ist und in der Western Conference spielt, hat den zweitbesten Goal Save Above Expected Wert hinter Scott Wedgwood. Also ich kann euch die anderen sagen, vorne Logan Thompson hatte den besten Eastern Conference, Jeremy Swayman ist in den Playoffs, hatte den zweitbesten, ist auch Eastern Conference, Sorokin hatte den drittbesten, der ist nicht in den Playoffs, Vasilevskiy ist in den Playoffs, der hatte den viertbesten, dann kommt zum Beispiel ein Igor Shesterkin, da kommt ein Devin Cooley, der spielt bei den Calgary Flames, die sind nicht in den Playoffs und dann kommen noch einige andere und auf Position 15 mit plus 10,5, da kommt erst der zweite Torhüter aus der Western Conference und den suche ich jetzt mal kurz in einer kleinen Trivia-Question an euch. Da könnt ihr jetzt 4-5 Minuten drüber grübeln und dann löse ich das Ganze auf. Hoffentlich vergesse ich das nicht wie bei der ein oder anderen Trivia-Question. Ja, erstmal zurück zu den Torhütern der Avs und natürlich ist es gut, wenn du zwei Torhüter hast, die solide Werte haben, die zusammen dann auch die beste Defensive dort mit unterstützen. Das Problem ist so ein Stück weit, auch das hat Jared Bednar jetzt gesagt, dass er eigentlich davon ausgeht, dass er die beiden so einsetzt wie in der regulären Saison auch. Das heißt, es wird immer mal wieder gewechselt. Das ist auf dem Papier eine schöne Idee. Sie funktioniert höchst selten in den NHL Playoffs, weil du das Problem hast, im Normalfall wechselst du dann einen Torhüter aus, weil er schlecht gespielt hat, weil er einfach zu viele Tore kassiert hat. Und dann ist es nicht so wie in einer regulären Saison, wo du auch verschiedene Gegner hast. Ich spiele das jetzt mal durch. Nehmen wir mal an, erstes Spiel hat jetzt Scott Wedgwood ein wirklich schlechtes Spiel erwischt. Aus irgendeinem Grund, keine Ahnung, gibt es noch Strafe dazu für die Fs und so weiter und so weiter. Er kassiert schnell 3-4 Tore. Dann sagt Jared Bednar, na gut, dann kommt jetzt Mackenzie Blackwood rein. So, dann Blackwood, wie auch immer er dann spielt in diesem ersten Spiel, ist dann natürlich der gesetzte Starter im Normalfall für Spiel Nummer 2. Was hast du aber dann, wenn der da wieder schlecht spielt, weil der Gegner sich auf die Avs, auf die Verteidigung und so weiter eingestellt hat? Also die Wahrscheinlichkeit, dass das eher zu Problemen führt, zumindest wenn man sich die letzten, würde ich Jahrzehnte eigentlich schon sagen, in der NHL anschaut, ist relativ hoch, denn ich kann mich an kaum ein Team erinnern, was mit einem Duo sehr erfolgreich war. Das muss man allerdings auch sagen, Titel nicht gewonnen, aber zumindest das Finale erreicht, das hatten die Edmonton Oilers und da spricht man jetzt natürlich immer kritisch über das Goaltending, aber man muss ja auch sagen, dass zumindest diese Kombinationen in den letzten Jahren durchaus auch funktioniert haben, dass man halt gesagt hat, naja gut, wenn der eine nicht hält, dann bringen wir eben den anderen Torhüter. Und was man natürlich erwähnen muss bei dem Avs, bei aller Kritik an diesem möglichen Modell, was sie da spielen, noch ist ja gar nicht klar, ob sie das so machen, es ist so, dass sie die beste Offensive der Liga haben und ganz ehrlich, ich erwarte schon, dass das dann zumindest erstmal in dieser ersten Runde funktioniert und egal wer von den beiden im Tor steht, dass sie die Partien dann auch gewinnen können. Ob das dann in jeder Partie so ist, weiß ich nicht, aber allein dafür sollte die Offensive schon sorgen, dass sie zumindest genug Tore machen, um eine Chance auf den Sieg in den Spielen zu haben. Also das mal an der Stelle. Ja, dann gehen wir rüber auf der anderen Seite und fangen da mit dem Goaltending an. Und die Situation ist fast identisch wie bei der Colorado Avalanche. Darcy Kemper und Anton Forsberg, die sind auch so ein ja, 1A-1B-Duo. Und auch da war eigentlich die Idee, dass Darcy Kemper die Nummer 1 ist. War er ja das Jahr davor auch. Er hat aber in 50 Partien nur 19 Siege. Im Grunde muss man sagen, er hat von 50 Partien 29 verloren, weil da nämlich noch die Overtime-Losses mit dazu kommen. Der Gegentorschnitt von 2,78 ist jetzt auch nicht überragend. Fangquote 89,1%. Nur 89,1%. Das ist wirklich schlecht, muss man da eben erstmal sagen. Und dann gibt es einen zweiten Torhüter, nämlich Anton Forsberg, der hat 16 Spiele immerhin gewonnen von seinen 36. Allerdings übrigens auch, wenn man es hochrechnet, hat er auch mehr verloren als gewonnen. Beide Torhüter bei einem Playoff-Team. Also wie gesagt, Playoff-Modus, NHL, lassen wir es. Never-ending Story. Die Fangquote ist aber zumindest gut, 91%. Und der Gegentorschnitt mit 2,57 auch akzeptabel. Wenn wir da auf die Advanced Metrics schauen, dann hat Forsberg auch solide plus 9,4. Er ist übrigens nicht der zweitbeste Torhüter aus der Western Conference, das sei erwähnt. Der hatte ja 10,5. Nur nochmal, damit ihr drüber nachdenken könnt. Also Forsberg mit plus 9,4 und Darcy Kemper minus 5,8. Das heißt also, wenn ich das jetzt ein bisschen gegenüberstelle, die Fs haben zwar das Problem, dass, oder die Fs haben ein Luxusproblem. Eigentlich hat die Nummer 1B besser gespielt als die 1A. Bei den Los Angeles Kings ist es so, dass die Nummer 2 wesentlich besser gespielt hat als die Nummer 1. Also das ist vielleicht auch da so zusammengefasst der Unterschied. Und das schafft natürlich für DJ Smith so ein bisschen ein Problem vor dieser Serie. Ich kann mir vorstellen, dass Anton Forsberg beginnt. Ich kann mir aber auch aufgrund der Konstellation und aufgrund des Gegners vorstellen, dass Forsberg auch relativ schnell wieder auf der Bank sitzt und dass sie im Grunde sowieso ein bisschen scramblen müssen, wer denn von den beiden ihnen irgendwie Saves erarbeitet. Also das ist schon etwas, wo ich glaube, dass Los Angeles extreme Probleme bekommen wird und einer von den beiden, egal wer das dann ist, muss für die Los Angeles Kings Minimum, für mich, Minimum 2 Spiele klauen. Das heißt, sie müssen 2 Partien gewinnen, wo sie deutlich schlechter sein werden, was die Leistungen der Skater betrifft. Und die Torhüter müssen dafür sorgen, dass sie mit vielleicht einem Gegentor oder, wenn es überhaupt klappt, sogar mit einem Shutout da irgendwie rauskommen, um dann dieses Spiel und dann eben auch noch ein zweites Spiel zu klauen. Ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht auch mal eines dieser wilderen Spiele gewinnen, mal einen 6-5 oder so, das kann durchaus passieren. Wie gesagt, auch mit Strafen und so weiter ist das sicherlich möglich. Aber sie müssen auch in irgendeiner Form Spiele rausdrücken sozusagen mit, weiß ich nicht, 3-2, 2-1, 3-1, so ein Ergebnis. Da müssen sie 2 von haben, die Los Angeles Kings, um eine Chance zu haben in dieser Serie gegen die Avalanche. Da sei allerdings gesagt, dass das in den letzten Wochen, also seit, beziehungsweise sagen wir mal in diesem Kalenderjahr durchaus einfacher war für die Gegner der Avalanche als im letzten Jahr. Da haben sie ja alles weggeschossen, was irgendwie kam als Gegner. Jetzt im Kalenderjahr 2026 war es nicht Durchschnitt, aber zumindest nicht mehr ganz so überragend, wie das davor der Fall war. Wir schauen auf die Verteidigerpaare der Los Angeles Kings. Mickey Anderson, Drew Doughty, das erste. Doughty mit seiner ganzen Erfahrung. Anderson auch ein guter Verteidiger, aber eben, wie schon erwähnt, das ist defensiv solide. Das ist nicht etwas, wo man sagen kann, okay, die machen vielleicht auch mal das ein oder andere Tor. Zweite Reihe, Edmundson und Brent Clark, der schon erwähnt wurde, so ein bisschen der einzige Verteidiger, der offensive Qualitäten mitbringt. Und hinten Brian Dumoulin und Cody Ceci. Bei Ceci auch jemand, den ich sehr kritisiert habe die letzten Jahre bei den Edmonton Oilers, aber jetzt sei eben hier auch erwähnt, er spielt das dritte Verteidigerpaar. Bleibt das der Fall? Ist er da in Ordnung und kann da eben entsprechend auch seine Leistung abliefern. Sollte er aus irgendeinem Grund hochrücken oder mehr Minuten spielen müssen, ist das ein Problem für die Los Angeles Kings. Insgesamt gesehen, und dann kommen wir auch gleich mit zu den Stürmern, müssen die Kings als Einheit arbeiten. Sie werden nicht mit den Verteidigerpaaren die Offensive der Avalanche in den Griff bekommen, da müssen die anderen mitmachen. Erste Reihe der Stürmer, die mitmachen müssen, Anze Kopitar, Adrian Kempe und Artemi Panarin, die sind als Reihe gut, also mit Panarin ja auch nochmal eine etwas andere Komponente an Spielertyp mit reinbekommen zur Trade-Line. Kempe, jemand, der Tore schießen kann, Kopitar, auch einer der besten defensiven Verteidiger der NHL gewesen, jetzt in diesem Jahr auch schon angeschlagen und es ist seine letzte Saison und natürlich bei allem Respekt auch die Rekorde, die er aufgestellt hat, alles vollkommen in Ordnung, aber er ist eben nicht umsonst kurz vorm Ruhestand und das bedeutet, dass er auch nicht mehr die Leistungsfähigkeit hat, die er vorher hatte und das wird auch ein Punkt sein, sie müssen irgendwie defensiv auch versuchen, diese Center-Tiefe dort in den Griff zu bekommen und da gehe ich gleich mal durch, ich meine, sie haben Anze Kopitar, Quinton Byfield, Scott Laughton Samuel Helenius. Ich sag jetzt mal so, Kopitar, Byfield und Laughton, ja, solide, aber machen wir uns doch nichts vor. Wenn du einen Haken machst, McKinnon ist besser als Kopitar, Nelson ist besser als Byfield und Nazem Kadri ist auch besser im Normalfall als Scott Laughton. Und dazu kommt noch Nicola Rudd, den du ja auch noch mit daneben stellen kannst. Den würde ich eher auf einem Niveau mit Scott Laughton sehen. Also das ist schon sehr, sehr schwer, da in irgendeiner Form einen Vorteil auf der Center-Position speziell für die Kings zu sehen. Bei der zweiten Reihe die Flügelposition Laferrière und Trevor Moore. Laferrière ist ein Spieler, da bin ich irgendwo ein Stück weit Fan von, weil er jemand ist, der, finde ich, richtig was aus sich gemacht hat. Er hat jetzt 44 Punkte, die 21 Tore, auch nicht unbedingt ein Name, der häufig fällt, ist die dritte Saison in der NHL. Jedes Jahr mehr Punkte, jedes Jahr mehr Tore. Wirklich, ich finde ihn gut als Spieler. Aber auch da nochmal, das ist eben nicht ein Flügelspieler, wo Gegner unbedingt Angst vor haben müssen. Dann eben entsprechend auf der Gegenseite Trevor Moore. Auch das ist, wie gesagt, solide, aber vielleicht eher mit der dritten Reihe gleichzusetzen bei der Avalanche und nicht eben unbedingt mit dem, was sie in der zweiten Reihe aufbieten können, beziehungsweise sie haben in der dritten Reihe ja die Avs zum Beispiel einen Gabriel Landeskog und da sind Joel Armia, Scott Laughton und Jared Wright bei den Los Angeles Kings und bei allem Respekt, auch das fällt ein Stück weit ab für mich. Vierte Reihe, Helenius habe ich schon erwähnt, Matthew Joseph und Jeff Malow, ja, auch das wieder wenig, wo man sagen kann, das macht irgendwie den Unterschied in Richtung Los Angeles Kings. Natürlich fehlt ihnen Kevin Fiala und er hätte zumindest nochmal das Ganze etwas ausgeglichener gestaltet. Er ist jemand, der auch durchaus mal die 40 Tore anschnuppern kann in der Saison. Er ist jemand, der auch in der Serie mal heiß laufen kann, der dir mal zwei Tore in einem Spiel macht, wo du eben dann auch noch mehr Chancen hast, diese Partie zu gewinnen und nicht so sehr auf deine Defensive angewiesen bist. Es wird einfach wichtig sein, das habe ich schon erwähnt, dass sie sehr kompakt stehen, dass sie eklig stehen, dass sie kaum Platz lassen den Avs, dass sie an der Grenze spielen physisch, nicht drüber hinaus. Powerplay, ja, man kann drüber reden, Avs Powerplay war nicht besonders gut, aber wenn du ihnen früh die Chance gibst in der Serie, dann kann es durchaus sein, dass dieses Powerplay auch heiß läuft. Das ist auch so ein Stück weit etwas, wo die Avs ja vielleicht auch in den nächsten Runden dann oder vielleicht sogar darauf hoffen jetzt, dass sie jetzt zum Beispiel gegen Los Angeles Powerplay gut nutzen können, damit sich reinspielen und dann auch mit Schwung in die nächsten Runden reinkommen könnten. Und da wird Los Angeles extrem, extrem aufpassen müssen an der Stelle, um da in irgendeiner Form eine Chance zu haben in diesem Vergleich. Die Trainerposition, DJ Smith, jemand, der zwar Erfahrung hat in der NHL mit Ottawa, über 300 Spiele, die betreut, aber er hat nicht ein einziges Mal die Playoffs erreicht, ist ja auch jetzt derjenige, der Jim Hiller abgelöst hat. Und ich meine, das sagt ja auch schon etwas über ein Team aus, wenn du während der Saison deinen Coach tauschen musst. Das hat funktioniert, ja, also muss man sagen, dass das der richtige Move war an der Stelle von Ken Holland, dass das funktioniert hat mit dem Trainerwechsel. Sie haben die Playoffs erreicht, aber eben, wenn man auf die andere Seite schaut, Jared Bednar hat einen Stanley Cup gewonnen. Jared Bednar hat mit seinem Team schon mehr erreicht, wesentlich mehr erreicht, als das DJ Smith geschafft hat in seiner Karriere. Natürlich, klar, ne? Also immer, es ist Äpfel mit Birnen. Es waren andere Teams bei den Ottawa Senators als jetzt zum Beispiel die Avalanche. Aber die Erfahrung ist natürlich da bei Jared Bednar. Und man muss eben auch sagen, das Team der Avs erinnert in vielen Bereichen, auch weil Kadri zurückgekommen ist, an das von 2022. Und damals haben sie kurzen Prozess gemacht mit den Nashville Predators in Runde 1, einen Sweep. Da gab es ja diesen berühmten Spruch von Daryl Sutter, dass die erste Runde für wen auch immer, die gegen die Avs spielen, eine Verschwendung von 8 Tagen ist. Am Ende waren es sogar nur 7 Tage, die sie für den Sweep gebraucht haben. Und ja, wir schauen mal drauf. Das ist ein gutes Stichwort. Ich mache mir hier jetzt gleich mal den Schedule auf für die NHL Playoffs. Runde 1, wann diese Partien der Serie Avs gegen Kings stattfinden. Erstaunlicherweise ist das eine sehr Europa- und dann eben auch sehr deutschlandfreundliche Serie, was die Terminierung zumindest der ersten 4 Partien betrifft. Es geht los am Sonntagabend, 19. April um 21 Uhr. Beste Primetime Los Angeles Kings in der Ball Arena zu Gast. Dann Spiel Nummer 2, das ist dann am Mittwoch, den 22. April, das dann um 4 Uhr morgens, also vielleicht was, wenn ihr früh aufstehen wollt. Auch Spiel Nummer 3 findet um 4 Uhr morgens statt am 24. April. Und dann wieder am Sonntag, den 26. April um 22.30 Uhr Spiel Nummer 4 in Los Angeles. Und Ja, es geht um meinen Tipp und wenn ihr mich fragt, dann wird dieses vierte Spiel noch nicht das letzte sein, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Serie länger als 5 Spiele dauern wird. Die Avs werden aus mehreren Gründen ein sehr, sehr großes Interesse daran haben, dass sie diese Serie schnell beenden. Vor allem, weil sie auf die schauen, die dann in der zweiten Runde droht, nämlich die Dallas Stars und die Minnesota Wild. Das sind die Gegner, die für die Avs in Frage kommen. Die Los Angeles Kings haben mit Erreichen der Playoffs schon sehr, sehr viel geschafft. Die werden sicherlich versuchen, zumindest Kopitar einen ehrenvollen Abschied zu erspielen. Aber wie gesagt, ich sehe im Grunde keinen wirklichen Vorteil für die Los Angeles Kings, weder auf irgendeiner der Positionen, Kombinationen, Torhüterpositionen, nichts, was in irgendeiner Form Mut macht für die Fans der Kings, dass das wirklich mehr als eine Partie werden kann, die sie holen. Klar, Sweep ist durchaus auch möglich, denke ich, dementsprechend wird das meiner Meinung nach eine sehr, sehr schnelle Serie. Wenn ihr mittippen wollt, wenn ihr mitmachen wollt bei der Bracket Challenge der NHL und da eben auch eure Tipps abgeben wollt, dann macht das. Sportpass heißt die Liga, die ersten 8 Buchstaben von Sport Passion, wenn ihr das Ganze sucht bei der NHL Bracket Challenge, die könnt ihr da finden. Und man kann sogar noch bis nach den ersten Partien, ich weiß gar nicht, ob man bis Dienstag noch abgeben kann, weil am Montag erst, Montagnacht, die Serie zwischen Edmonton und Anaheim beginnt. Das kann ich nicht sagen, aber man kann zumindest, glaube ich, am Wochenende und bis Montagmorgen, meine ich, sein Bracket noch ausfüllen. Dementsprechend seid ihr da herzlich eingeladen, mitzumachen. Und ich werde auch mal schauen, dass ich in diesem Jahr wenigstens mal in irgendeiner Form den oder diejenige ehren kann und vielleicht auch noch einen kleinen Preis finde. Damit würde ich sagen, reicht das auch aus. Es ist ja wenig überraschend für mich. Also entweder wäre es ganz schnell gewesen bei den Fs oder jetzt war es dann doch wieder sehr, sehr detailliert, dass ich das Ganze dort kommentieren konnte bzw. bewerten konnte. Kommentieren ist ein gutes Stichwort, falls ihr noch Interesse daran habt. Am Finale der Svenska Hockeyliga, da geht es am Donnerstag los. 18.55 Uhr beginnt die Übertragung, 19 Uhr Spiel Nummer 1. Live mit mir am Mikro auf Sport Digital 1 Plus und die Paarung in Schweden, die lautet Skellefteå AIK gegen Rögle BK. Das als Programmhinweis für die Svenska Hockeyligan für heute. Das war Vorschau Nummer 6 auf Runde 1 in den NHL Playoffs. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Gefällt dir der Sport Passion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast, bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform, teile die Links zur Sendung und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf 2 Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.